Deutschlandfunk Nova. Update.
Was würdet ihr machen, wenn ihr plötzlich Multimillionärin wärt? Ein Mann aus Hamburg hat gerade einen 117 Millionen Euro Jackpot geknackt. Also ist ja irgendwie klar, was man macht, oder? Den Job kündigen, einen Sportwagen und eine Yacht kaufen und in eine Villa ziehen. Nee, besser nicht. Das erklärt uns gleich ein Mann, der LottogewinnerInnen berät, wie sie am besten mit diesem plötzlichen Reichtum umgehen. Außerdem sprechen wir darüber, dass immer noch viele Menschen Haustiere über eBay und Co. kaufen und damit unfassbares Tierleid produzieren. Und wir starten mit einem Blick nach Slowenien, wo es ja am Wochenende schwere Überschwemmungen gab. Immerhin gibt es da jetzt so einen kleinen Silberstreifen am Horizont. Das alles hört ihr heute bei mir. Ich bin Chrissy Mockenhaupt. Hi, hi.
Deutschlandfunk Nova.
Zuerst ist die Brücke eingestürzt, dann hat sie alles mitgerissen. Letzte Nacht haben sie uns mit Hubschraubern rausgeholt, da oben auf unserem Dach. Wir dachten, das Haus würde halten, weil die Flut noch weit weg war. Aber um eins brach es dann zusammen. Hier ist es.
Ja, das erzählt ein Mann aus Slowenien gestern Abend in der Tagesschau. Und im Hintergrund sieht man die reißenden Wassermassen an den Trümmern seines Hauses vorbeifließen. Slowenien steht seit 3 Tagen unter Wasser. 2 Drittel des Landes sind betroffen. Der Schaden wird vermutlich über 500 Millionen Euro betragen, schätzt Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob. Und eine Entwarnung scheint noch nicht in Sicht. Die Lage vor Ort hat für uns, für Deutschlandfunk Nova, Oliver Schosch im Blick. Oliver, Teile von Österreich sind ja auch von den Überschwemmungen betroffen. Da sinken die Pegel inzwischen wieder. Wie sieht's denn in Slowenien mit den Pegeln aus?
Ja, also ich bin gerade im Osten von Slowenien, in Dolna Bistrica, also am Dreiländereck Slowenien, Kroatien, Ungarn. Und wir sind in diesem Ort, wo der Damm gebrochen ist an der Mur, also im Flachland von Slowenien. Und ich stand gerade noch 500 Meter weiter, jetzt stehe ich gerade bei der Feuerwehr, aber ich stand 500 Meter weiter vor einem See, das mal ein Grundstück war. Und in der Mitte des Sees ist ein Haus und eine Scheune, also komplett abgesoffen. Und da war ein Mann, der gesagt hat, das ist sein Elternhaus. Er war da zu Besuch am Wochenende und als der Damm gebrochen ist, kam ein Schwall Wasser und sie hatten 20 Minuten. Sie sind dann nur gerannt. Ja, der ganze Ort sah so ähnlich aus, aber das Wasser ist schon zum großen Teil wieder weg. Also jetzt sieht man das Wasser vor allem noch in Feldern und am Straßenrand. Also wir mussten, wie gesagt, durch so eine Pfütze reinfahren, erstmal durch eine große, wo ich erstmal Angst habe, ob das Auto das überhaupt mitmacht. Aber es wird hier besser und auch das Wetter wird besser. Es regnet nicht mehr. Also das Wasser geht hier so langsam zurück in diesem Ort hier.
Du hast ja gerade schon den Damm erwähnt an der Mur, der gebrochen ist. Da wurde ja versucht, die Löcher mit so Betonblöcken zu stopfen. Hat das geklappt?
Also wir haben bis vor einer Stunde noch ständig den Helikopter gesehen, der das weiter versucht hat. Also der hat immer an so Stricken 2 große Betonquader durch die Luft geflogen und dort dann eben abgeworfen. Und mit einem Bagger haben sie es dann so hingeschoben. Sie sagen, dass er noch leckt, der Damm sozusagen, aber nochmal brechen glaube ich nicht. Und insgesamt nimmt hier das Wasser ab. Aber sie müssen schon noch bei dem Damm gucken, dass der noch stabiler wird.
Ja, aber man könnte sagen, erstmal zumindest ist das Schlimmste abgewendet, was das angeht.
Das auf jeden Fall. Und auch die Wetteraussichten sind gut für die nächsten Tage. Also es wird eigentlich jetzt wieder.
Viele Dörfer sind ja regelrecht abgeschnitten worden von der Außenwelt, weil Straßen überschwemmt waren oder von Bäumen und Geröll versperrt sind. Sitzen da jetzt immer noch Menschen fest? Und wenn ja, wie werden die versorgt?
Also am kritischsten war die Lage, ich bin ja hier im Flachland, in den Alpengebieten an der österreichischen Grenze. Da gab es richtig Hangrutsche, Erdrutsche und richtig viele Dörfer, die dann eben abgeschnitten waren. Da haben wir eben heute gehört, also es heißt von slowenischer Seite, dass man alle Orte jetzt erreichen kann. Sie haben bei vielen eben so Schneisen durch den Wald geschlagen, ziemlich schnell, also Bäume gefällt und können jetzt eigentlich alle Dörfer erreichen. Und es soll keiner mehr irgendwo sein, wo die Rettungskräfte nicht hinkommen können. Also es ist eigentlich alles, was evakuiert werden musste, ist jetzt evakuiert. Und hier in dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, im slowenischen Flachland, kommen auch schon wieder die Bewohner zurück und gucken ihre Keller an, was da zu reparieren ist. Also es entspannt sich auf jeden Fall.
Slowenien ist ja ein kleines Land mit auch zum Beispiel einem kleinen Militär, was da irgendwie Hilfe leisten kann bei der Bevölkerung. Und auch mit nicht so viel Geld, dass man mal gerade eben so 500 Millionen Euro hat. Deswegen hat Slowenien ja auch die EU und die NATO um Hilfe gebeten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte schon am Wochenende Hilfen zugesagt. Auch die deutsche Bundesregierung hat heute bekannt gegeben, dass sie Slowenien unterstützen will. Wie genau wollen die EU und Deutschland denn Slowenien helfen?
Also es geht vor allem um die Infrastruktur. Zwei Drittel des Landes ist ja betroffen von der Flut. Und was die Slowenen eben angefordert haben, sind so Behelfsbrücken. Da hilft auch das Deutsche Technische Hilfswerk, also so Brücken, die man herantransportiert und über Flüsse drüber setzt, also wo Brücken eben zerstört sind. Sie haben auch Hubschrauber angefordert und eben auch Ingenieure. Es geht vor allem auch darum, Flussläufe zu reparieren, Straßen zu reparieren. Es geht vor allem um die Infrastruktur. Diese kleinen Dinge hier im Ort, Keller leerpumpen oder Bäume wegsägen, das kriegen die selber hin. Es geht eher so um die große Infrastruktur, wo sie eben Hilfe angefordert haben und auch bekommen sollen.
Gucken wir mal noch ganz kurz auf andere Länder in Osteuropa. Die machen sich ja auch Sorgen wegen der steigenden Pegel, ne?
Ja, also Tschechien, Slowakei, Polen und eben Kroatien. Hier nicht weit von dem Ort, wo ich jetzt bin, ist ein kroatischer Ort, wo sie eben auch wegen der Mur sich Sorgen machen und da auch nochmal die Dämme verstärken, Sandsäcke aufstellen und so. Aber in Kroatien schaut es ganz gut aus. In der Nähe von Zagreb, also wieder eine andere Ecke, da gab es ein paar überflutete Felder und einen Sportplatz und sowas. Aber in Kroatien ist die Katastrophe ausgeblieben und die kroatischen Sicherheitskräfte sagen, bei uns wird es nicht sowas geben wie in Slowenien. Kroatien hatte einfach mehr Zeit, konnte sich besser vorbereiten, Dämme sichern und so weiter. Deswegen angespannte Lage an ein, zwei Orten in Kroatien, aber da wird es nicht so wie in Slowenien.
Also zumindest schon mal ein kleiner Lichtblick in dieser katastrophalen Lage, sagt Oliver Schosch. Er ist in Slowenien für uns, für Deutschlandfunk Nova und hat die Lage in den Überschwemmungsgebieten im Blick.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den ersten zwei Jahren der Corona-Pandemie war es ja wirklich so, plötzlich waren alle Tierheime quasi leer, weil viele Leute sich noch einen Hund oder eine Katze anschaffen wollten in der Zeit von Lockdowns und Zwangs-Homeoffice. Auch bei ZüchterInnen waren eigentlich keine Tiere mehr auf absehbare Zeit verfügbar. Und deshalb haben viele Leute auf anderen Kanälen gesucht, zum Beispiel auf Online-Marktplätzen und damit leider auch dem illegalen Welpenhandel einen neuen Boom verschafft, bei dem vor allem in Osteuropa Hunde und Katzen vermehrt werden. Also anders kann man das gar nicht bezeichnen. Von Zucht kann man da definitiv nicht sprechen. Also die Jungtiere werden super früh von den Muttertieren getrennt, die unter erbärmlichsten Bedingungen wirklich da leben. Und dann werden die oft krank aus dem Ausland nach Deutschland gebracht. 2021 waren es besonders viele Tiere, aber noch immer ist das anscheinend ein lukratives Geschäft, sagt der Deutsche Tierschutzbund. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wie zeigt sich das denn?
Also der Deutsche Tierschutzbund, der erfasst jedes Jahr die bekannt gewordenen Fälle von illegalem Haustierhandel. Und 2022 waren das genauso viele wie im Jahr 2020, also im ersten Corona-Jahr, nämlich knapp 300 illegale Transporte mit insgesamt 1230 Tieren. Das sind also Fälle, bei denen die Polizei zum Beispiel an den Landesgrenzen Kontrollen macht und dann feststellt, dass Tiere in so einem Transport keine Papiere haben, keine Impfausweise, dass sie im schlechten Gesundheitszustand sind. Und es sind vor allem tatsächlich Hunde, viele Rassehunde, wie zum Beispiel Malteser oder Zwergspitze oder auch französische Bulldoggen, die da...
Trendhunde, könnte man sagen.
Genau.
Für die Leute dann wahrscheinlich auch noch sehr viel Geld bezahlen.
Ja, die sind wirklich keine Schnäppchen. Solche Tiere werden zum Teil für 3.000 Euro auf Online-Plattformen angeboten, sind aber, wie mir Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund erzählt hat, wirklich in einem, wie du schon gesagt hast, erbärmlichen Zustand.
Meist sind die Tiere krank. Welpen sind viel zu jung. Das heißt, werden viel zu früh auch von ihrer Mutter getrennt, mit wenigen Wochen. Oft sind die Tiere auch schlecht versorgt, also kein Wasser, kein Futter in dem Transporter, irgendwie in irgendwelche Kisten gequetscht.
Und sie hat mir erzählt, die Tiere sind oft infiziert mit Viruserkrankungen oder auch verwurmt, haben Durchfall. Und was auch ein Riesenproblem ist, die Tiere bringen zum Teil gefährliche Krankheiten mit. Zum Beispiel auch Tollwut, die ja auch auf den Menschen übertragbar und für Hunde und Menschen tödlich ist. 2021 gab es einen Fall, da ist ein aus dem Ausland eingeführter Welpe in Deutschland nachweislich an Tollwut verstorben. Das berichtet der Tierschutzbund in seinem Bericht. Und 2022 gab es auch einen Fall in Frankreich. Da stammte der Welpe aus Marokko und hat vor seinem Tod sogar noch Menschen gebissen. Also das ist wirklich gefährlich.
Ja, krass. Dabei gilt ja die Tollwut bei uns eigentlich seit Jahren als ausgerottet.
Genau. Und da ist man ja auch wirklich sehr froh drüber. Und das ist natürlich echt dramatisch, wenn nun auf diesem Weg diese Infektionskrankheit wiederkommen würde und eben auch für Menschen eine Gefahr darstellt. Übrigens sind eine ganze Reihe der Krankheiten oder der Parasiten, die diese Welpen mitbringen, auch auf den Menschen übertragbar. Das muss man mal so sagen.
Und das natürlich alles zusätzlich zu dem Leid, das den Tieren selbst angetan wird.
Ja, und man kann wirklich sagen, eigentlich haben die die Tiere, die beschlagnahmt werden und dann in Tierheimen abgegeben werden, vielleicht noch die besten Chancen, dass sie irgendwie aufgepäppelt werden und vielleicht irgendwann auch nochmal vermittelt werden können. Aber vorher müssen erstmal die Eigentumsrechte geklärt werden, sagt Tierschützerin Lea Schmitz.
Diese Welpen, auch wenn sie illegal quasi über die Grenze kamen, sind weiter im Eigentum des Händlers. Und da werden oft dann Tierheime aufgefordert, auch die Welpen wieder rauszugeben an den Händler, an den Besitzer. Die Tierheime weigern sich dann in der Regel, weil man natürlich weiß, welches Schicksal die Tiere da erwartet.
Und das willst du natürlich als TierschützerIn nicht, dass dann so ein Tier wieder zurückkommt. Tatsächlich ist es wohl oft so, dass die HändlerInnen dann auf die Rücknahme verzichten, weil sie sonst auch die Kosten bezahlen müssten, die die Tierheime zum Beispiel für die Behandlung beim Tierarzt investiert haben.
Und die sind teuer. Die sind verdammt teuer. Also es klingt schon ziemlich absurd. Was wäre denn nötig, um dieses Geschäft mal endlich zu stoppen oder zumindest zu erschweren?
Also Lea Schmitz sagt, dass es eigentlich ein Verbot von Onlinehandel mit Tieren braucht, denn darüber laufen in den meisten Fällen diese Geschäfte, weil hier diejenigen kaufen und die verkaufen einfach völlig anonym zusammenkommen können.
Also das wäre das Mindeste, dass man das Ganze irgendwie reguliert, indem man Verkäufer zum Beispiel dazu zwingt, dass sie eben auch ihre Identität nachweisen müssen.
Genau, und dann nicht jemand auf dem Parkplatz irgendwie mal eben so den Hund übergibt und dann auf nimmerwieder
Wiedersehen verschwindet. Ist halt eh so geil, dass man einfach Lebewesen wie so einen Gegenstand handelt irgendwie.
Aber bis das durchgesetzt wird, dauert es noch. Und solange kann man immer wieder nur sagen, keine Welpen kaufen, ohne das Muttertier gesehen zu haben oder den Ort, wo sie geboren wurden. Keine Übergaben an der Straße, keine Übergaben auf dem Parkplatz. Sich das Tier nicht nach Hause bringen lassen. Also im Netz findet ihr wirklich viele gute Checklisten, worauf man achten sollte, um sicherzugehen, dass ein Hund oder eine Katze oder ein anderes Tier aus guten Verhältnissen stammt und legal verkauft wird.
Und ansonsten kann man sagen, die Tierheime sind auch wieder sehr, sehr voll. Da gibt es viele tolle Tiere, viele tolle Hunde. Da können Verena und ich ein Lied von singen. Also vielleicht guckt ihr euch auch da erstmal um und gebt einem Tier ein schönes Zuhause, was dringend eins braucht, anstatt irgendwo aus dem Ausland extra eins produzieren zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ein Flugzeug am Himmel zu sehen ist, da sage ich jetzt nicht, guck mal da, ein Flugzeug. Bei einem Zeppelin aber schon. Beziehungsweise einem Luftschiff. Nicht jedes davon ist ja ein Zeppelin. Aber jedes davon sieht ein bisschen so aus wie so ein gigantischer Wal, der durch die Wolken schwebt. Luftschiffe sind die mit Abstand größten Fluggeräte überhaupt. Und die erleben gerade so eine Art Comeback. Das heißt, da brauchst du natürlich jetzt auch Leute, die sich die Kapitänsmütze aufsetzen und das Ding fliegen. Luftschiffkapitänin, da gibt's aber weltweit nur etwa 2 Hände voll von und etwa halb so viele in Ausbildung. Was da gefordert ist und wie die Chancen stehen, dass das mit den Zeppelinen nochmal irgendwie ein bisschen zulegt, das hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting angeguckt.
Wir alle müssen uns ja mit der Schwerkraft abfinden. Nur Zeppeline irgendwie nicht. Die schweben einfach. Und diejenigen, die da im Steuerknüppel sitzen, von so einem 75 Meter langen Zeppelin NT-Modell, das völlig knatterfrei und vibrationsarm fliegt, die wirken irgendwie ganz happy.
Gefühl? Nichts. Bei Nummer. Ja, wie ein großes Flugzeug.
Das ist Kate Board, eine der erfahrensten Zeppelin-Pilotinnen überhaupt. Mittlerweile auch Ausbilderin für angehende Zeppelin-PilotInnen. Hier fliegt sie gerade mit der Landesschau Baden-Württemberg überm Bodensee. Im Gesicht ein breites Grinsen.
Ich würde hier im Bodenseeraum und Zeppelin fliegen mein ganzes Leben. Ja, bis 65.
Zeppelin-Pilot, Zeppelin-Pilotin. Es gibt weniger von ihnen als AstronautInnen. Und doch ist es gar nicht so utopisch, sich das als Berufswunsch mal vorzumerken. Denn es gibt Anzeichen dafür, dass Zeppeline Zukunft haben könnten. München hat sie im Angebot, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, London, Le Mans, Mailand. In all diesen Städten können Rundflüge gebucht werden. Und es scheint sich zu rechnen. Ein Ticket kostet rund 1000 Euro. Die Nachfrage ist da, also gibt es auch Bedarf an PilotInnen. Und dann gibt es da ja auch noch Überlegungen jenseits des reinen Eventtourismus.
Ich wollte unbedingt wissen, ob es nicht möglich ist, klimafreundlich zu fliegen, wenn man ein Luftschiff verwendet.
Christoph Pflaum ist Informatikprofessor an der FAU Erlangen. Er ist spezialisiert auf numerische Simulation und ging das Ganze mal theoretisch an. Die Annahmen? Starre Konstruktion, 245 Meter lang, Platz für maximal 200 Passagiere oder 60 Tonnen Fracht.
Das Spannende ist bei Luftschiffen, dass die so groß sind und dass man dann auf der Oberfläche der Luftschiffe ganz viele Solarzellen drauf tun kann.
Als damals, 1937, das Luftschiff Hindenburg in Flammen aufging, war Wasserstoff für den Auftrieb zuständig und für den Vortrieb eben Verbrennertechnik. Heutige Luftschiffe sind voll mit nicht brennbarem Helium. Und wenn sie jetzt noch mit Solarkraft vorwärts kämen?
Dass während dem Flug man so fliegen kann, dass man gar keine Emissionen hat. Aber zum Aufladen der Batterie vorher, da würden ein bisschen Emissionen anfallen. Und das wäre aber trotzdem nur so unter 1 oder 5% von dem von einem normalen Flugzeug.
Emissionsfreie Luftfahrt mit einer Technik, deren große Zeit knapp 100 Jahre her ist. Wie nah das alles beieinander liegt, wird klar bei einem Besuch in Akron, Ohio. Genauer in einem Hangar, in dem schon in den 1920er Jahren Zeppeline gebaut worden sind. Sergey Brin, der Google-Gründer, will hier mit anderen gemeinsam wieder Luftschiffe schweben lassen. Der Firmenname LTA, Lighter Than Air. Altes Prinzip, neueste Technik. Deren 120 Meter lange Zeppeline tragen heute ein Gerüst aus Carbon. 12 einzeln schwenkbare Propeller helfen bei der Steuerung. Das Einsatzgebiet der Luftschiffe? Katastrophenhilfe. Wenn Landebahnen und Straßen zerstört sind, bleiben derzeit nur Helikopter. Doch die sind beschränkt in Sachen Reichweite, Flugdauer und Zuladung. Luftschiffe stehen in der Luft wie nur eins. Und die Leute von LTA glauben, dass sie ihr Modell auch auf bis zu 200 Tonnen Zuladung erweitern können, was auch die Anwendungsbereiche in Sachen Transport und Logistik aufzeigt. Anders als die in den 2000ern gescheiterten Cargolifter, die ohne Innengerüst auskommen wollten, die also mehr wie ein Ballon funktionierten, scheint die Gerüstbauweise die erfolgversprechendere Strategie zu sein, erklärt der Ingenieur und Luft- und Raumfahrtexperte Uwe Appel von der Hochschule Bremen.
Also ich würde schon sagen, es gibt eine 50-50 Chance, dass das Ganze kommt. Es ist aber eine zusätzliche Rahmenbedingung notwendig aus meiner Sicht. Und das ist, man muss politisch Pfähle einschlagen.
Je stärker also die Luftfahrtbranche dazu gedrängt wird, emissionsfreie Alternativen zum Kerosinflugzeug zu entwickeln, je strenger also die Verordnungen, desto besser für den Zeppelin und seine angehenden Pilotinnen und Piloten. Auf der Seite von Sergey Brin's LTA gibt es jedenfalls die Rubrik Stellenausschreibungen und darunter auch zwei offene Posten als Senior Airship Pilot. Einmal für Kalifornien, einmal für Ohio. Interesse?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das Ultimatum ist abgelaufen. Das Ultimatum, das die afrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS, vereinfacht gesagt so ein bisschen sowas wie die EU, der Militärjunta im Niger gestellt hatte. Mit Niger ist jetzt ein weiteres Land ja in die Hände des Militärs gefallen, nach Burkina Faso, Mali und dem Tschad. Andere Länder in der Sahelregion sind alarmiert. Sie hatten eben jetzt halt gefordert, dass in Niger wieder der demokratisch gewählte Präsident übernimmt. Aber die Frist dazu ist eben am Wochenende abgelaufen, ohne dass der Präsident wieder im Amt ist. Wohin steuert gerade diese Region? Was heißt das für die Menschen vor Ort und hat das auch Auswirkungen auf uns? Das habe ich vor der Sendung mit Philipp Goldberg besprochen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist da in Afrika der Regionaldirektor für Frieden und Sicherheit in der Subsahara-Region. Ich wollte von ihm wissen, droht da in Afrika jetzt ein neuer Krieg mit mehreren beteiligten Ländern?
Ja, also die Lage ist in der Tat sehr angespannt und wir haben jetzt das Szenario, dass sich ein Mehrländerkonflikt hier anbahnt.
Ja, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die ECOWAS, hat ja schon Sanktionen gegen Niger erlassen. Wie sehr trifft das denn die Menschen da und könnte das das Land jetzt irgendwie noch weiter destabilisieren?
Das trifft die Menschen sehr hart. Also ich habe heute Morgen noch mal mit Partnerinnen und Partnern in Niamey gesprochen und die Lage ist auch angespannt ruhig. Dennoch wird Bargeld langsam knapp und die Elektrizitätszufuhr aus Nigeria wurde ja auch gekappt. Das hat also starke Auswirkungen auf die Stromversorgung im Land. Das trifft die Menschen schon.
Und es trifft wahrscheinlich wieder die Ärmsten am härtesten, wie meistens bei solchen Konflikten, oder?
Ja, in der Tat war das in der Vergangenheit auch schon so, dass die Sanktionen gegenüber Burkina Faso und Mali nach ihren Militärputschen ähnlich waren und in der Bevölkerung von den Menschen vor Ort wahrgenommen wurden als Sanktionen gegen die Bevölkerung.
Das heißt also, die Leute könnten quasi durch solche Maßnahmen nochmal aufgestachelt werden gegen die, die ihnen eigentlich helfen wollen?
Ja, also die Gefahr besteht zum Teil, weil viele Menschen, Sie haben es ja vorhin angesprochen, Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele Menschen sind auch auf Finanztransaktionen aus dem Ausland angewiesen, also besonders eben auch aus Frankreich, wo viele Familienmitglieder in der Diaspora vielleicht leben. Und das hat natürlich einen direkten Impact oder eine direkte Auswirkung auf das tägliche Leben.
Frankreich hat sich ja schon komplett zurückgezogen aus Niger. Welche Rolle spielt denn Europa da in der ganzen Region noch? Weil einerseits wollen wir Bodenschätze aus den Ländern dort, andererseits wollen wir verhindern, dass durch neue Konflikte auch neue Flüchtlingsbewegungen entstehen. Wie passen das alles zusammen?
Ja, in der Tat, der Niger war ein wichtiges Land für das europäische und besonders auch das deutsche Engagement im Sahel, weil der Niger eben bis zuletzt jetzt eine demokratisch legitimierte Regierung hatte. Und die Regierung war eben auch kooperationsbereit gegenüber Kampf gegen den Dschihadismus, aber eben auch im Bereich der ländlichen Entwicklung. Und das sind also alles jetzt Programme und Engagement, die auf dem Spiel stehen. Und der Niger ist ein wichtiges Binnenland, durch den auch viele Migrationsströme regional laufen. Und von daher war der Niger ein wichtiger Verbündeter.
Und was heißt das jetzt quasi zukünftig für uns hier in Europa?
Das ist die große Frage. Also momentan ist das für die Region ja sehr destabilisierend. Wir haben jetzt vier aneinander sich reihende Militärregierungen, Burkina Faso, Mali, Niger und auch Tschad, auch wenn Tschad nicht Mitglied der Westafrikanischen Staatengemeinschaft ist. Das zeigt erstmal, wie schwierig die Gemengelage ist und wie man in Zukunft eben auch weiter zusammenarbeiten kann. Die Bevölkerung und besonders die jungen Menschen in diesen Ländern sind ja von großer Armut und Dschihadismus weiterhin bedroht.
Herr Goldberg, Sie sind ja der Regionaldirektor der Friedrich-Ebert-Stiftung für Frieden und Sicherheit in der Subsahara-Region. Frieden und Sicherheit scheinen jetzt gerade quasi weit weg wie nie. Was müsste denn passieren, damit es Frieden und Sicherheit dort gibt?
Ja, in der Tat ist es momentan sehr angespannt und wir müssen auf jeden Fall einen Fahrplan finden, wie wir zu einer verfassungsgemäßen Grundordnung im Niger zurückfinden können. Das heißt natürlich jetzt, ne, ohne naiv zu sein, wird es wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass die Putschisten morgen sagen, Präsident Bazoum ist wieder eingesetzt. Aber man muss darauf hinwirken, dass es einen Fahrplan geben wird, in den auch Zivilgesellschaft und die Bevölkerung allgemein beteiligt werden kann.
Ich habe das vorhin schon erwähnt, Niger ist nicht das einzige Land, wo sich eine Militärregierung an die Macht geputscht hat. Könnte sich das in Afrika noch ausweiten? Also könnte das sozusagen der Beginn sein eines grundlegenden Wandels in Afrika, sozusagen ganz weit weg von der Demokratie?
Ja, also wir sprechen ja jetzt gerade über die Sahelzone. Ne? Der afrikanische Kontinent ist ja noch um einiges größer. Aber in der Tat muss man sagen, dass die westafrikanische Staatengemeinschaft deswegen auch so reaktiv und schnell sich positioniert hat und reagiert hat in der letzten Woche, hängt auch damit zusammen, dass man in der Tat sehr nervös ist in den Anrainerstaaten und man auch große Bedenken hat, dass dies sogenannte Spillover-Effekte hervorrufen kann, die dann eben an die Küstenstaaten sich ausbreiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nie mehr arbeiten müssen. Um die Welt reisen, wie man lustig ist. Alles kaufen, worauf man Bock hat. Keine Sorgen mehr. So stellen sich die meisten von uns das doch schon irgendwie vor, ne? Wenn man einen Lotto-Jackpot knackt. Aber genau so sollte man das eigentlich nicht machen, oder Herr Trabalski?
Nein, bloß nicht. Man sollte gut drüber nachdenken. Guten Tag, Frau Mockenhaupt.
Guten Tag. Lutz Trabalski ist in der Leitung. Er ist Gewinnerberater. Sie beraten jetzt seit über 20 Jahren Menschen, die mehrere Millionen im Lotto gewonnen haben. Gerade ist das wieder passiert. In Hamburg hat ein 36-Jähriger 117 Millionen Euro im Euro-Jackpot gewonnen. Der will aber anonym bleiben. Das ist auch besser so, oder?
Absolut. Also es ist uns so gut, wenn man bei einem Millionengewinn anonym bleiben will, aber bei 117 Millionen, da kann ich nur sagen, das ist die richtige Entscheidung.
Weil man weiß ja auch nicht, wer sonst auf einmal wieder auf der Matte steht und doch mal gerne noch auch ein Millionchen abgreifen will, ne?
Sicherlich, also das sind so, die man vielleicht so auf dem Radar hat, aber natürlich ziehen 117 Millionen Euro auch Menschen an, die es vielleicht nicht so gut mit einem meinen. Und das ist alleine schon ein Grund, dass man sich da ein bisschen zurückhält. Ich hatte einen Gewinner, da hat die Frau dann diese Fantasien bekommen, dass sie in das Fadenkreuz von Kriminellen geraten. Also deshalb, Stillschweigen bewahren ist schon ein guter Weg.
Also das heißt, es ist nicht einfach nur eine tolle Sache, sondern es ist schon auch irgendwie ein Druck und, ich sag mal, neue Sorgen, die damit so ins Haus reinkommen.
Genau richtig beschrieben, Frau Mockenhaupt. Ich sage immer, wenn die Gewinnerinnen und Gewinner zu mir kommen, dann haben sie so ihre Sorgen, die sie eben so mitbringen. Und sie hoffen natürlich, wenn sie hier sind, dass sie, weil viele Sorgen Geldsorgen sind, die dann los sind. Aber sie gehen mit anderen, ich will nicht sagen Sorgen, aber mit anderen Fragestellungen und Problemen raus. Also was mache ich jetzt als nächstes? Wem sage ich, wem erzähle ich davon? Also es ist schon so, wie Sie beschrieben haben, so ganz sorgenfrei ist das Leben danach nicht.
Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dann irgendwie erstmal alles auf Instagram und TikTok breitzutreten, ist jetzt vielleicht nicht so die beste Methode. Aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich kaufe mir ein richtig schickes neues Auto und baue mir einen Pool in den Garten, es fällt ja dann schon auch in der Nachbarschaft auf.
Absolut. Und deshalb müssen Sie sich auch gut überlegen, wie Sie Ihre Geschichte erzählen, also wie Sie Ihren Reichtum erklären. Da sollten Sie schon gut überlegen, was Sie machen. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel des Menschen, der da in Hamburg gewonnen hat. Ich würde ihm den Rat geben, dass er erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen lässt und dann mal so ein bisschen guckt, ob ein größerer Gewinn in der Gegend war, in Hamburg vielleicht, und dann er dann sagt, ja, ich habe ein paar hunderttausend oder vielleicht auch eine Million gewonnen, damit er diesen Reichtum, den man natürlich auch genießen möchte, auch erklären kann.
Aber es ist ja schon schwierig, oder? Wenn man jetzt gewonnen hat, man möchte sich ja dann auch gerne schnell was Schönes kaufen, oder?
Absolut, und das sage ich auch immer jedem Gewinner und jeder Gewinnerin, sich erstmal belohnen, dass man so eine, ein positives Erlebnis mit dem Gewinn hat. Aber danach sollte man sich schon überlegen, was man macht, und das ist auch schon der zweite Rat, den ich allen gebe, die so einen Gewinn erzielt haben, dass sie sagen, was möchte ich eigentlich? Wie sieht meine weitere Lebensplanung aus?
Was würden Sie denn so tun, Herr Trabalski, so als allererstes?
Als allererstes würde ich irgendwie schön essen gehen, glaube ich. Und dann würde ich wirklich versuchen, was Gutes zu tun. Das heißt, ich würde, wenn wir mal bei den 117 bleiben, also ich bin mir sicher, dass es da Sinn ergeben würde, eine Stiftung zu gründen, wo man Menschen in Not helfen kann. Ich finde, ein bisschen sollte man diesen Gewinn auch teilen und damit auch die Freude teilen. Und dann kann man auch anonym sehr viel Freude bereiten.
Und so direkt nach dem Restaurantbesuch, noch bevor Sie die Stiftung gründen, würden Sie da Ihren Job an den Nagel hängen?
Bloß nicht. Es ist so, dass man natürlich sehr viele soziale Kontakte über die Arbeit hat. Und wenn man sich jetzt dort entwurzelt, wenn man sagt, nee, ich kündige sofort, dann bricht man auch die Kontakte zu den Arbeitskolleginnen und Kollegen ab. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich so ein bisschen also erstmal ein bisschen Urlaub machen und dann wieder zurückkommen, aber dann so langsam runterfahren die Aktivität, um dann für andere Dinge Zeit zu haben. Aber ich würde nicht empfehlen, und ich selber würde es auch nicht machen, zu kündigen, es sei denn, mir stets bis hier, sage ich jetzt mal, bis unter die Nasenspitze, dann natürlich. Aber so weit ist es bei mir zum Glück noch nicht.
Also, wenn ihr mal zu den Glücklichen zählen solltet, die einen fetten Gewinn im Lotto abgreifen, lieber die Füße erstmal ein bisschen stillhalten, ja, nicht alles auf einmal ausgeben und auch nicht jedem davon erzählen. Und wenn überhaupt, dann vielleicht nicht direkt von der ganz großen Summe und auch weiter zur Arbeit gehen, das tut uns gut. Am besten vorher auch mal bei Lutz Trabalski und seinen KollegInnen vorbeischauen. Die beraten frisch gebackene MillionärInnen, die im Lotto gewonnen haben.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.